Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Personality Talks. Denn heute ist eine absolute Wunschgästin hier im Podcast, die ich mir für dieses Jahr so sehr gewünscht habe. Und ich habe gejubelt, als sie zugesagt hat. Die Rede ist von Magdalena Rogel. Sie arbeitet seit 15 Jahren in der Online-Welt. 2016 ist sie in die Unternehmenskommunikation von Microsoft Deutschland gewechselt und seit 21 ist sie als Diversion und Inclusive Lead tätig. Sie hat einen sehr außergewöhnlichen Karriereweg hinter sich, von der Kinderpflegerin zur Führungskraft, und sie wurde dafür mit mehreren sehr verdienten Preisen ausgezeichnet. Vor kurzem ist ihr erstes Buch Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind, erschienen. Ich spreche mit ihr im Podcast darüber, wie wichtig ihr Inklusion und Diversität sind, woher ihr Mut kommt, zu sprechen und sich zu zeigen, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind und wie ihr eigener Umgang mit Emotionen aussieht, warum sie selbst der wichtigste Mensch in ihrem Leben ist und warum ihr andere Menschen und deren Wachstum so sehr am Herzen liegen, wie sie sich selbst reflektiert und was sie im Prozess des Buchschreibens über sich selbst gelernt hat und was sie herausgefordert hat und warum wir eine Veränderung in der modernen Arbeitswelt brauchen. Ganz viel Freude mit Magdalena Rogel. Ganz herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Magdalena Rogel. Hallo Magdalena.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ich habe dir ja gerade eben schon gesagt, du warst mein absoluter Wunschgast für dieses Jahr. Deshalb freue ich mich besonders und ich habe mit großer Freude dein Buch gelesen. Und als allererstes habe ich mich gefragt, was glaubst du, und auch bevor du dieses Buch geschrieben hast, warum passen für so viele Menschen Emotionen und Arbeit überhaupt so gar nicht zusammen? Woher kommt das, dass das in unseren Köpfen drin ist?
Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem eine falsche Konnotation ist, die wir im Kopf haben, also was wir mit Emotionen verbinden. Ich glaube, grundsätzlich sind wir natürlich in der Arbeitswelt sozialisiert, so auch in den letzten Jahrzehnten und was wir von unseren Großeltern und Eltern miterlebt haben, die sehr, sehr leistungsorientiert war und wo auch so ein bisschen der Trugschluss entstanden ist, dass man eben stark und hart sein muss, um in dieser Arbeitswelt zu bestehen und um erfolgreich zu sein. Und das hat aber natürlich dazu geführt, dass wir auch in den letzten Jahrzehnten oft und viel Emotionen in der Arbeitswelt erlebt haben. Nur die wir vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick mit diesem Wort verbinden. Ich glaube nämlich, was wir alle kennen und was wir alle schon erlebt haben oder zumindest gehört haben, sind cholerische Chefs, die rumschreien und die vielleicht auch tatsächlich sehr dominant bis hin aggressiv sind. Und auch das ist ja eine sehr, sehr starke Emotion. Aber das ist eben, glaube ich, nicht das, was wir so im Unterbewusstsein als erstes mit Emotionalität in Verbindung bringen.
Und genau diese Art von Chefs, die hast du ja auch erlebt, darüber schreibst du im Buch und dann sagst du, und das finde ich sehr, sehr spannend, du wurdest dann zu der Chefin, die du dir selber immer gewünscht hast und hast einen sehr, sehr spannenden Leitsatz für dich entwickelt. By combining my educational and psychological background, I want to empower and inspire people to be the best version of themselves. Und wie sehr ist dieser Leitsatz immer für dich präsent und vor allem, wie sieht das in der Praxis aus, habe ich mich gefragt.
Ja, also dieser Leitsatz klingt jetzt natürlich sehr, sehr groß. Und natürlich ist es nicht so, dass mir das den ganzen Tag so im Kopf vorläuft. Aber ich glaube einfach so dieser Anspruch an mich selbst zu sagen, ich möchte Menschen dabei helfen, wirklich die beste Version von sich selbst zu werden, der ist für mich ganz stark da und immer präsent. Mhm. Und ich habe es jetzt auch ganz aktuell, ich bin heute eben in Berlin, das hatte ich dir im Vorfeld auch gesagt, obwohl ich eigentlich in München bin, weil eine meiner Mitarbeiterinnen, die ich noch auf der alten Position, als ich noch in der Unternehmenskommunikation gearbeitet habe, die hat heute ihren letzten Tag und mir ist es total wichtig, sie auch zu verabschieden. Und auch wenn ich offiziell jetzt quasi gar nicht mehr für sie verantwortlich war, war mir es sehr, sehr wichtig, sie gerade in den letzten Wochen auch stark dabei zu begleiten und auch zu unterstützen, für sich eben einen nächsten Schritt zu finden, der sich für sie richtig anfühlt. Und ich merke, dass das für mich die Momente sind, in denen ich unglaublich glücklich bin, wenn ich merke, dass andere Menschen so wachsen. Und ich hatte gerade darüber auch letzte Woche ein ganz interessantes Gespräch, weil einer meiner alten Mitarbeiter, dem ich das auch erzählt hatte, der jetzt schon seit Jahren woanders ist, meinte, ja, Lena, du bist halt so eine People Factory. Und ich musste so lachen und habe ihn gefragt, ja, was meinst du denn? Und dann hat er gesagt, naja, du kannst halt gute Menschen irgendwie entwickeln. Und das war für mich wirklich das allerschönste Feedback. Obwohl, wenn ich mir das auf dem Papier jetzt anschauen würde, rein nach den Fakten, könnte ich sagen, alle Menschen, die mal meine Mitarbeitenden waren, sind jetzt viel erfolgreicher als ich, haben höhere Positionen, verdienen mehr. Aber das kann ich mit einem totalen Glücksgefühl sagen, weil ich sehr, sehr dankbar darüber bin. Und das war tatsächlich für mich auch immer mein Anspruch und ist es auch bis heute, mit Menschen zu arbeiten, die fachlich besser sind als ich und die ich aber vielleicht menschlich noch ein bisschen begleiten und weiterentwickeln kann.
Und da liegt ja für viele der Knackpunkt, ne? Also das schreibst du ja auch. Dann ist da die Führungsperson und dann gibt's die Person X im Team, die auf einmal viel besser ist als man selbst, die mittlerweile eine viel höhere Position hat, das, was du gerade beschreibst. Warum glaubst du, kannst du das gut? Also hängt es damit zusammen, dass du dich selber sehr reflektierst, dass du da selber mit dir im Reinen bist und weißt, das ist genau die Position, die ich machen möchte. Was glaubst du, woran liegt das, dass du damit so gut kannst?
Ja, also natürlich ist es auch nicht immer so, um Gottes Willen. Ich bin ja jetzt auch kein Mensch, der frei ist von irgendwelchen, anderen herausfordernden Gefühlen. Aber tatsächlich, wie du sagst, ich glaube, so dieses ganz stark bei mir sein und das im wahrsten Sinne des Wortes, das wirkliche Selbstbewusstsein, also mir darüber bewusst zu sein, wer ich selbst bin, was mir wichtig ist, welche Ziele ich habe, auch welche Werte mich begleiten, das hilft mir total, auch wirklich da sehr, sehr klar in meiner Richtung zu bleiben und mich, glaube ich, auch nicht mehr so vielleicht so treiben zu lassen, wie das noch vor ein paar Jahren war. Und ich habe eben vor einem Jahr intern einen Karriereschritt gemacht, von dem viele sagen, es ist kein Karriereschritt, sondern es ist eher ein Karriererückschritt. Alleine aus dem Grund, weil ich eben auf dem Papier jetzt keine Personalverantwortung und kein eigenes Team mehr habe. Und ich fand das ganz absurd, als ich das erstmal darauf angesprochen wurde, weil für mich es eben ganz stark um dieses Thema geht, was ich vorantreiben kann, eben die Verantwortung für Diversität und Inklusion in so einem großen Unternehmen zu tragen und dadurch mit ganz vielen Menschen zu arbeiten, von dem Praktikanten bis zur Geschäftsführerin. Und das fand ich ganz spannend. Und ich glaube aber wirklich, für mich fühlt sich deshalb so gut an und so richtig an. Und ich bin deshalb auch einfach so sehr glücklich und stolz, wenn ich sehe, wie sich andere Menschen entwickeln, weil ich für mich weiß, dass das nicht das ist, was ich möchte oder was für mich die richtige Entwicklung wäre, aber eben zu sehen, wie schön das ist und wie glücklich das Menschen macht, wenn sie für sich den richtigen Weg finden.
Schön. Diese Rolle, du hast die angedeutet, wir sprechen sie mal aus. Also Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft Germany, und die Medienlandschaft hat das ja, würde ich schon sagen, gefeiert und auch richtig angenommen. Ich habe mich während des Buchlesens nochmal auch gefragt, für dich ganz persönlich, warum sind diese Themen Inklusion und Diversität so wichtig?
Puh, darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich 2 Stunden referieren. Aber also es ist einfach ganz klar, unsere Gesellschaft ist ja schon divers. Sie wird noch viel diverser werden und sie muss auch noch viel diverser werden. Einfach damit wir auch wirklich zukunftsfähig sein können, damit wir uns weiterentwickeln können. Und damit wir eben auch unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Hintergründe, Vordergründe, was auch immer, auch eben in der Arbeitswelt, aber vor allem auch in der Gesellschaft haben. Und um das aber auch sinnvoll nutzen zu können, müssen wir wirklich diese Inklusion leben. Und Inklusion finde ich persönlich, zumindest ging mir das ganz lange so, ein sehr sperriges Wort. Ich finde, das ist ja schwer, irgendwie damit eine gute Verbindung zu bekommen. Und für mich ist es immer schön zu überlegen, was ist das Gegenteil von Inklusion? Das ist nämlich Exklusion. Und alle Menschen, du und ich bin mir sicher, alle Menschen, die zuhören, aber auch alle Menschen da draußen, kennen von irgendwann das Gefühl, sich ausgeschlossen zu fühlen. Wir alle haben das schon mal erlebt, egal in welcher Situation es war. Natürlich gibt es Menschen, die erleben das jeden einzelnen Tag, aber wir alle kennen dieses Gefühl zumindest, auch wenn wir es hoffentlich nicht jeden Tag erleben. Und das ist für mich tatsächlich die wichtige, ja, Übersetzungsarbeit, die im Kopf, glaube ich, stattfinden muss, um zu verstehen, was meint denn Inklusion? Und Inklusion meint eben, dass bestenfalls keine Menschen dieses Gefühl der Ausgeschlossenheit erleben müssen. Egal, ob das im Alltag ist, ob das in Arbeitssituationen ist, wie auch immer. Und das ist eben ganz relevant, natürlich, wenn wir es jetzt auf die Arbeitswelt übertragen, auch für Teens beispielsweise. Es ist ganz klar nachgewiesen mittlerweile durch viele Studien, dass diese Diversität Teams sehr viel erfolgreicher machen kann, weil eben so viele unterschiedliche Perspektiven dabei sind, weil Menschen auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten. Aber das funktioniert nur dann, wenn auch die Inklusion gelebt wird und wenn eben alle Menschen auch das Gefühl haben, sie können hier alle ihre Fähigkeiten und Perspektiven mit einbringen. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz klar, dass es enorm wichtig ist, dass wir in Unternehmen, aber natürlich auch ganz grundsätzlich und ganz groß in der Gesellschaft wirklich ein starkes Bewusstsein für Diversity and Inclusion entwickeln und dass wir für uns auch alle eine Überzeugung finden und vor allem eine Möglichkeit, wie wir das im Alltag leben können.
Lass uns ein bisschen in das Thema der Emotionen reingehen. Wenn wir das so lesen bei dir, dann hat ja die erste Reaktion darauf sehr, sehr viel irgendwie mit Vorurteilen oder fast sogar Angst zu tun. So habe ich das hier zumindest bei mir aufgeschrieben. Also da gab es ja das Feedback, wenn wir jetzt alle so im Job weinen, wann arbeiten wir denn dann überhaupt noch? Also statt irgendwie das eigentlich Wichtige daran zu sehen, nämlich die Reflexion, ist man ja direkt wieder in so eine Überspitzung gegangen. Und da musste ich direkt, da habe ich nochmal recherchiert, du bist in meinem Kopf vor allem seit, ich glaube, 2020, da gab es ein Interview in der Zeit, da hast du sehr offen zugegeben, ich schreie meinen Bildschirm an, wenn etwas nicht so läuft, wie ich möchte. Und ich dachte damals, geil, endlich sagt es auch mal jemand. Weil wir ja schon mit diesen, ne, also alles sozusagen, was wir ja vielleicht nicht als eine positive Emotion, auch wenn es das ja vielleicht gar nicht gibt, aber bewerten ist ja immer schwierig mit der Kommunikation. Also warum ist so dieses, ist in dem Kopf drin, dass Emotionen in der Arbeitswelt teilen, Emotionen offen zeigen, direkt so etwas, warum ist da diese Überspitzung direkt mit dabei?
Ja, also mir fällt es auch immer wieder schwer, das so richtig nachzuvollziehen, woher das kommt. Und tatsächlich hatte ich auch diese Woche wieder ein Interview und auch die Tränen sind wieder in der Headline gelandet. Also wie du sagst, auch wieder hier eine Überspitzung. Ich glaube, das ist natürlich das, was für uns alle am prägnantesten ist. Und prägnante Dinge können wir uns sehr schnell merken und da springen wir sehr schnell drauf an, unser Bewusstsein, aber vor allem auch unser Unterbewusstsein. Und natürlich so ein Satz wie, ich schreie meinen Bildschirm an oder ich heule im Büro, das ist natürlich was, womit wir sofort alle was verbinden. Mhm. Und wenn man aber sagt, emotionale Intelligenz in der Arbeit ist wichtig, dann ist das natürlich ein sehr viel abstrakterer Satz, mit dem wir vielleicht nicht so schnell auch eine Verbindung finden können. Aber natürlich geht es ganz klar nicht darum, Emotionen ständig ungefiltert auszuleben und im Büro rumzuschreien oder im Büro ständig zu weinen, sondern es geht darum, eben ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen zu entwickeln und die wahrzunehmen und nicht ungefiltert dann rauszuhauen, sondern eben für sich auch erstmal zu reflektieren und zu verstehen, woher kommt diese Emotion und was ist es jetzt? Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Situationen, in denen einfach das Ventil einmal kurz überläuft und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Und mir ist es eben lieber und ich bin eher so ein Mensch, dass ich dann meinen Bildschirm anschreie, als dass ich dann einem Kollegen oder einer Kollegin auslasse. Und genauso ist es eben auch mit Tränen mittlerweile, dass ich nicht mehr auf die Toilette renne und mich verstecke, wenn ich merke, mir kommen jetzt die Tränen, sondern dass ich dann vielleicht auch einmal kurz laufen lasse. Und auch tatsächlich, dass ich in Situationen mittlerweile auch ganz bewusst meinen Emotionen dann Raum gebe, auch in dieser Form. Beispielsweise heute, ich habe es ja vorher schon gesagt, es ist ein Abschied. Und Abschiede von Kolleginnen, die mir sehr wichtig sind, mit denen ich auch ja Zeit verbracht habe, das ist für mich, da habe ich Tränen. Und die haben auch ihre Berechtigung. Und die dürfen da sein. Ich bin traurig, dass die Zeit zu Ende ist. Ich bin glücklich, dass es eben einen neuen Abschnitt gibt. Ich bin stolz. Das sind ganz, ganz viele Emotionen. Und ich fände es ganz komisch, als dann ehemalige Managerin von der Person oder auch einfach Kollegin dann zu sagen, Handschlag, tschüss, alles Gute. Toll gemacht, vielleicht noch einmal auf die Schulter geklopft. Also das bin nicht ich und das möchte ich auch nicht sein. Mhm. Und ja, ich glaube, deshalb ist es für mich so wichtig, auch über dieses Thema mehr zu sprechen und offener zu sprechen. Aber nochmal ganz klar, es geht nicht darum, das ungefiltert alles auszuleben und auszulassen, sondern wirklich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Mhm.
Dann habe ich mich gestern gefragt, ob du eigentlich zwei Menschen, die in diesem Buch so ein bisschen angerissen werden, dankbar bist. Ich gehe mal in das erste rein und das ist natürlich ein sehr spannender Punkt. Also das lese ich mal vor, wenn ich darf. Ja. Du hast geschrieben, der Grundstein für meinen Quereinstein war gelegt und 5 Jahre später titelte ein großes Magazin von der Kinderpflegerin zur Head of Digital Channels bei Microsoft. Rückblickend kommt mir vieles surreal vor, wie aus einem anderen Leben. Und das war es auch. Ein anderes Leben. Das Leben vor der Trennung, aber vor allem das Leben vor dem Mitgefühl mit mir selbst. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Stelle in diesem Buch, die ich mehrmals gelesen habe. Und du hast davor, wenn ich das auch so sagen darf, so vorlesen darf, da schreibst du, also es gab ja einen Punkt, da war das Leben perfekt. Du warst verheiratet, du hattest ein wunderschönes Leben und wusch, auf einmal war das nicht mehr so. Und du schreibst sehr, sehr ehrlich, es beruhte auf konstruierten Emotionen und weniger auf eigenen Gefühlen, die dein Mann etwas früher erkannt hat als du. Mhm. Kannst du da heute, weil danach kam ja dieser spannende Punkt, den du beschreibst, das Leben vor dem Mitgefühl. Also das war ja, wenn ich das richtig interpretiere, dieser Schritt hin zu Magdalena entwickelt ein Mitgefühl für sich selbst. Mhm. Gibt es da heute so etwas wie Dankbarkeit für diese damals so schwierige und harte Situation?
Absolut, absolut. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Krisen nicht jetzt irgendwie beschönigen und rosa malen. Es war für mich eine ganz, ganz schlimme Krise in meinem Leben und es war ein ganz schlimmer Moment. Es war wirklich existenziell, weil es eben nicht nur, nur in Anführungsstrichen, nicht nur um eine Beziehung ging, sondern es ging um eine Familie, aber es ging wirklich auch um die Existenz. Und ich habe sehr, sehr stark kämpfen müssen, um überhaupt auf den Beinen stehen zu bleiben. Aber ich kann das ganz klar sagen, ich habe mittlerweile ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Ex-Mann. Wir sind gemeinsam, glaube ich, sehr gute Eltern. Ich glaube, das würden wir jeweils über den anderen ganz klar immer ohne Zweifel so sagen. Wir sprechen uns ab, wir sprechen miteinander. Und natürlich war es damals eine ganz schwierige Situation und war es vielleicht auch nicht jetzt die Trennung, wie man sie im Bilderbuch beschreiben würde oder wie sie vielleicht im Lehrbuch bestenfalls ablaufen würde, aber wann passiert sowas schon mal? Also ich glaube, genau solche Situationen sind natürlich auch stark dann von Gefühlen geprägt und es ist, glaube ich, sehr schwierig, da dann auch den perfekten Weg zu finden, wenn es den denn überhaupt gäbe. Aber ja, ich bin dankbar darüber, wie das dass das damals passiert ist, nicht wie das passiert ist, aber dass das passiert ist, weil ich tatsächlich glaube, dass es uns beiden auch den Raum gegeben hat, uns auf eine gewisse Art und Weise auch nochmal selbst zu finden und auch zu überlegen, wer bin ich und wer will ich denn überhaupt sein? Wir waren damals einfach unglaublich jung. Ich war 18, als wir zusammengekommen sind. Ich war 19, als ich schwanger geworden bin. Und ich glaube, wir hatten beide für uns so das Gefühl, wir müssen das jetzt hinkriegen und wir wollen das jetzt hinkriegen. Gerade weil wir beide auch einfach aus eher schwierigen Herkunftsfamilien kommen und da für uns, glaube ich, dachten, ja, jetzt wollen wir das alles richtig machen und wollen wir das alles perfekt machen. Aber wir haben uns rückblickend zu keinem Moment gefragt, fühlt sich das für uns denn richtig an? Mhm. Und das ist das, glaube ich, was ich meine mit den konstruierten Emotionen, dass es eben sowas war, von dem ich dachte, dass es sich richtig anfühlen muss und dass es auch das Richtige ist. Und ich glaube, auch lange für mich so getan habe, als würde es sich richtig anfühlen. Und jetzt im Nachhinein aber einfach sagen kann, dass das war nicht das, was wir beide eigentlich wollten. Mhm. Und das war auch nicht das, was für uns beide gut gewesen wäre auf lange Zeit. Und dementsprechend, ja, hat sich daraus wirklich ganz, ganz viel entwickelt. Und ich glaube auch, dass das schon auch ein Grund dafür ist, warum unsere Kinder sich wirklich auch sehr toll entwickelt haben und sehr reflektiert sind, mittlerweile auch selbst sehr, sehr offen über ja sich selbst und Dinge sprechen. Und das finde ich eine ganz tolle und schöne Entwicklung.
Und wie hast du das in diesem Rahmen sozusagen geschafft, das Mitgefühl für dich selbst aufzubringen? Weil das ist ja auch etwas, also man lernt ja unwahrscheinlich viel in diesem Buch, sowohl aus deinen persönlichen Erlebnissen als auch aufgrund der sehr, sehr guten Recherche und Inhalte lernen wir ja schon auch, okay, also dieses Mitgefühl für uns selbst, da fängt es ja eigentlich erstmal auch mit an, um überhaupt die eigenen Emotionen, die Emotionen bei anderen lesen zu können, zu interpretieren, zu reflektieren. Mhm. Wie hast du, und das ist ja für viele immer wieder ein Knackpunkt, also wie hat das für dich in der Umsetzung funktioniert, dass es ab diesem Zeitpunkt eine Frau gab, die sich hinsetzen konnte und Mitgefühl mit sich selbst hatte?
Ja, also das war natürlich leider kein Schalter, der sich von einem Tag auf den anderen umgelegt hat. Ich habe da tatsächlich sehr mit mir selbst gekämpft. Ich glaube, vor allem, weil das eben eine Phase war, in der es stark auch um meine Existenz und vor allem auch um meine Persönlichkeit ging. Für mich war immer klar, dass ich Mama und Kinderpflegerin bin. Das war meine Persönlichkeit. Und beides war ich dann in der Form nicht mehr. Natürlich Mama bin ich heute immer noch und war ich auch damals, aber nicht mehr in dem Gefüge, wie ich es mir vorgestellt habe. Und Kinderpflegerin konnte ich dann auch eben nicht mehr wirklich sein. Und mich hat das wirklich komplett aus der Bahn geworfen und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass ich wirklich Wochen, Monate lang so sehr gegen mich selbst angekämpft habe, weil ich nicht wütend sein wollte und weil Wut für mich ganz lange eine Emotion war, die ich einfach immer aus meinem Leben ausgeschlossen habe und dachte, nee, das ist nicht gut und das will ich nicht. Irgendwann hab ich mich morgens wirklich angeschaut im Spiegel und dachte, das kann nicht sein. Du kannst jetzt nicht Wochen, Monate lang so vor dich hin vegetieren und irgendwie überhaupt nicht mehr bei dir sein. Und das war, glaube ich, bei mir so der Moment, wo ich dann auch gesagt habe, es dürfen jetzt alle Gefühle raus, die da sind. Mhm. Weil wenn man sowas erlebt und wenn sowas passiert, dann darf man wütend sein, dann darf man traurig sein, dann darf man enttäuscht sein, dann darf man Angst haben. Mhm. Und all das habe ich, glaube ich, erstmal nicht zulassen wollen. Wahrscheinlich auch, weil es mich überfordert hat. Aber für mich war das tatsächlich der Schlüssel, zu mir selbst zu sagen, du darfst das alles fühlen und alle diese Gefühle haben ihre Berechtigung. Und das war für mich tatsächlich der Moment, wo sich glaube ich, ganz, ganz viel geändert hat in mir drin und dadurch natürlich dann auch in meinem ganzen Leben und ja so ein bisschen ein Dominoeffekt entstanden ist, weil ich da für mich, glaube ich, das erste Mal echtes Mitgefühl für mich selbst haben konnte. Mhm. Und es war auch ganz spannend zu sehen, dass das ja eine relativ kurze Zeit war, in der ich dann wirklich diese ganzen Gefühle so stark hatte. Und dann hat sich daraus aber auch eine ganz große Kraft entwickelt. Eine Wut ist ja eine Emotion, die unglaublich viel Kraft hat. Und wenn wir die einfach auch mal so wahrnehmen, wie sie ist, und wenn wir die dann eben nicht ungefiltert gleich weitergeben, sondern einfach mal sagen, okay, was mache ich mit dieser Kraft, mit dieser starken Wut, die da in mir drin ist, was mache ich damit? Und ich habe wirklich gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat und ja, wie viel Power mir das dann gegeben hat, auch ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben zu verändern und umzusetzen und vor allem mich auch, ehrlich gesagt, von nichts mehr aufhalten zu lassen.
Die zweite Person, das war die Kollegin, die gesagt hat, Lena, du bist viel zu emotional. Jetzt weiß ich nicht, an welchem Punkt sozusagen in deiner Karriere das war, aber was hat das eigentlich alles in Gang gesetzt? Weil das hat ja schon, also wenn der Output ist ja dieses Buch, also kann man sagen, das hat ja eine ziemlich geile Lawine ins Rollen gebracht, so, aber also ich glaube, in dem Moment hat sich das ja nicht so angefühlt.
Ja, definitiv. Ja, es ist ganz lustig, weil kürzlich auch eine andere Kollegin eben meinte, ja, eigentlich kannst du ihr dankbar sein, weil sie ist schuld daran, dass es das Buch jetzt gibt. Also tatsächlich, um das zeitlich ein bisschen einzuordnen, weil ich das auch sehr spannend finde. Ich habe damals nach der Trennung ja dann einen Quereinstieg gemacht. Also ich habe meinen Kinderpflegejob aufgegeben und bin in die Online-Branche gestartet, habe in einer Online-Redaktion dann gearbeitet. Und das war für mich ganz absurd, weil ich ja aus einer Arbeitswelt kam, die sehr emotional ist. Die Arbeit mit Kindern ist unglaublich emotional und man hat die ganze Zeit Raum für Emotionen. Und dann war ich plötzlich in der Bürowelt, die ich ja überhaupt nicht kannte, die ich noch nie erlebt habe. Und da haben sich alle so anders verhalten, weil da geht man natürlich nicht morgens rein und singt erstmal gemeinsam ein Lied oder nimmt sich an den Händen, so wie ich das kannte, sondern das ist natürlich ganz anders. Und ich habe für mich auch gedacht, ich muss eben auch so ganz anders jetzt sein und ich muss jetzt einfach quasi diese Rolle mitspielen und ich tue jetzt so, wie die anderen alle sind und dann werde ich da schon reinpassen. Mhm. Und habe eben die ersten Jahre in meinem Quereinstieg, die ersten 5, 6 Jahre wirklich sehr stark auch meine Emotionalität unterdrückt oder sehr zurückgeschraubt, im Arbeitsleben zumindest. Weil ich eben dachte, so funktioniert diese Bürowelt, so funktioniert diese Arbeitswelt und da muss ich mich jetzt anpassen. Ich habe trotzdem gemerkt, dass mir vieles fehlt und dass ich viele Dinge vielleicht auch gar nicht so gut machen kann, wie ich sie könnte, weil dieser Raum für Emotionalität gefehlt hat. Und dann habe ich 2016 mein Job oder das Unternehmen gewechselt und habe eben in einem Unternehmen bei Microsoft angefangen, wo ich tatsächlich für mich dann das erste Mal in dieser Bürowelt das Gefühl hatte, ich kann auch ich sein und ich muss mich nicht verstellen und ich muss nicht so tun, als ob. Das war tatsächlich auch das erste Mal, als ich dann offen ausgesprochen habe, ich habe übrigens kein Abitur, ich habe nicht studiert. Das war was ich die Jahre davor immer versucht habe zu verschweigen. Und das war für mich eigentlich ein ganz toller Moment, weil ich eben dachte, jetzt bin ich in einer Arbeitswelt, jetzt bin ich in einem Arbeitsumfeld, in dem ich eben so sein kann, wie ich bin und nicht mehr so tun muss. Und dann war ich eben auf dieser Konferenz, hatte diesen Workshop, wo ich das Mission Statement für mich selbst entwickelt habe, was du vorher ja auch vorgelesen hast. Und in diesem Moment, wo ich eigentlich dachte, jetzt kann ich so richtig wieder bei mir selbst sein, jetzt kann ich auch in der Arbeitswelt meine Emotionalität als Stärke nutzen, kam dieses Feedback von dieser Kollegin, was natürlich vom Zeitpunkt her denkbar ungünstig war für mich selbst. Aber was für mich, glaube ich, nochmal sehr stark dazu geführt hat, dass ich viel reflektiert und nachgedacht habe, wie es denn dazu kommt, dass diese Bürowelt, dass diese Arbeitswelt so, ja vermeintlich unemotional konnotiert wird und dass diese Kollegin, die damals im Übrigen gerade frisch vom Studium kam, es war ihr erster Job, dass sie so jung und in so einer frühen Phase ihres Arbeitslebens schon für sich gedacht hat und der festen Meinung war, Emotionen haben da nichts zu suchen. Und das war für mich einfach, glaube ich, der Anstoß, das Ganze jetzt auch mal nochmal mir wissenschaftlich anzuschauen, mir Studien dazu anzuschauen und wirklich viel darüber zu lesen und zu lernen, um zu verstehen, welchen Wert diese Emotionalität denn wirklich hat und auch um für mich auch wirklich diesen Entschluss zu finden, ich möchte das ändern und ich möchte nicht mehr, dass junge Menschen in die Arbeitswelt starten und denken, sie müssen ihre Emotionen zu Hause lassen.
Und es ist ja immer noch so, ne? Also wir erleben das ja heute auch immer noch, sind ja erst die Anfänge. Ich musste auch an so eine interessante Situation denken, als ich mal in der Arbeitswelt war und meine Oma starb und ich saß gerade in einem Zug von Hamburg nach Berlin zu einer Pressekonferenz. Und ich spielte keine wichtige Rolle damals, ne? Also man hätte mich, ohne weiteres hätte man sagen können, so jetzt fahr erstmal nach Hause zur Familie. Gab es damals nicht und habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe da gestern auch nochmal so ein bisschen, also ich war da auch so sehr, das macht man ja jetzt nicht so, das ist jetzt Job und das hat ja da nichts zu suchen und das kann man dann abends betrauern. Und später denkt man sich ja, wie furchtbar ist das denn eigentlich, weil das sind ja eigentlich die wichtigen Dinge, um die es geht im Leben. Und ich finde, das ist auch eben ja sehr schön durchgekommen, schon zu Anfang. Also ich glaube halt, wenn wir das hinkriegen, Arbeit so zu leben, wie du das vorlebst, dann steht, glaube ich, in dem schönen Buch bei Bronnie Ware auf der Liste nicht mehr, was wir am Ende eines Lebens bereuen, dass wir zu viel gearbeitet haben, sondern dass wir eben aus diesen Beziehungen so viel mitgenommen haben, uns in Menschen eingefühlt haben. Ganz interessant ist ja, du sagst, Empathie ist uns angeboren. Wir können die trainieren wie einen Muskel, wenn wir den Raum schaffen für die Emotionen. Und da ist es wieder dieses in erster Linie Mitgefühl für uns selbst entwickeln. Mhm. Was würdest du sagen? Also wie bist du mit Emotionen, Empathie, wie bist du damit groß geworden? Also bist du da in einem Umfeld groß geworden, so wie du jetzt bist, nämlich dass es wichtig ist, das zu leben? Oder hast du einen großen Teil deines Lebens sehr viele Emotionen eben auch unterdrückt, weil wir so sozialisiert waren?
Ja, tatsächlich. Also ich habe im Buch ja ab und zu auch mal so ein ganz, ganz bisschen vielleicht einen Einblick in meine Kindheit gegeben, die tatsächlich nicht so war, wie man sie sich, glaube ich, wünschen würde. Und man könnte auf der einen Seite sagen, meine Kindheit war sehr von Emotionen geprägt, nämlich von Gefühlsausbrüchen tatsächlich, die absolut unberechenbar waren von meinem Vater, der eben sehr gewalttätig auch war. Und das war für mich unglaublich schwierig, weil wenn Kinder natürlich in so einer Situation aufwachsen, ist man immer in so einer Hab-Acht-Stellung und will aber natürlich auch immer möglichst alles richtig machen. Und gleichzeitig habe ich auch sehr stark, aber zum Beispiel von meinen Großeltern gespiegelt bekommen, dass ich ja einfach ein sehr anstrengendes Kind bin und dass ich ja so wild bin und so laut bin. Und das ist ja auch irgendwo kein Wunder eigentlich, dass dann der Vater so reagiert. Also ganz viele Dinge, wo man natürlich rückblickend die Hände vom Gesicht zusammenschlägt. Aber so war es damals. Und ich glaube, das hat mich natürlich schon sehr geprägt und vor allem hat es bei mir, das kann ich, glaube ich, rückblickend so sagen, hat es bei mir dazu geführt, dass ich sehr früh eine sehr starke Empathie immer für andere Menschen entwickelt habe, weil ich immer anderen gefallen wollte, weil ich von zu Hause eben auch nicht diese Anerkennung und diesen Zuspruch bekommen habe und das dann immer von anderen wollte und immer anderen gefallen wollte, immer wollte, dass andere mich gut finden. Und das ist aber natürlich eine sehr, sehr ungesunde Empathie, die da passiert, weil man das dann nicht wirklich aus der Emotion rausmacht, sondern weil es ja eigentlich fast berechnend ist. Und was für mich tatsächlich ganz schwierig war, und das musste ich echt auch viel für mich lernen und reflektieren, ist, dass ich dadurch natürlich alles andere als eine Empathie für mich selbst entwickelt habe, weil es mir immer nur darum ging, wie kann ich anderen gefallen? Und weil ich ganz, ganz viele Dinge gemacht habe, weil ich dachte, dann gefalle ich anderen besser und dann bekomme ich mehr Anerkennung. Und eigentlich für mich gar nicht gelernt habe und gar nicht damit aufgewachsen bin, was kann ich denn machen, damit ich mich gut fühle und was ist mir denn wichtig? Und das ist was ich wirklich lernen musste. Und ich bin da aber wirklich sehr dankbar über meine Arbeit als Kinderpflegerin, weil mir die natürlich sehr viele Grundlagen gegeben hat in der Ausbildung, was Pädagogik betrifft, was Entwicklungspsychologie betrifft, aber auch vor allem eben in der praktischen Arbeit dann mit Kindern, mit Babys, zu sehen, wie das Ganze auch passiert und auch zu spüren, welchen großen Grundstein man legen kann, wenn man Kindern ganz, ganz früh beibringt, ihre Emotionen auszudrücken, ihre Emotionen zu verstehen und ja, einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln.
Kannst du das mittlerweile für dich auch so sehen, dass diese Ausbildung, dieser tolle Beruf, den du vorher gemacht hast, dass der genau der richtige Step war für das, was du jetzt machst? Und ist dieses sozusagen Thema Studium, kannst du das sozusagen für dich abhaken? Weil, also ich habe beim Lesen gestern auch nochmal mehrfach so gedacht, also es ist so toll, dass diese Geschichte rund um dich und deinen Werdegang, dass die so öffentlich ist und dass man die so liest, weil da eben klar wird, so, es ist alles gut und schön mit dem Studium, aber das ist nicht das im Endeffekt, was wir vielleicht so sehr wichtig brauchen, sondern das, was du ja aus diesem vorherigen Job gezogen hast, so was ja jetzt so richtig Blüte trägt, gefühlt. Also das ist ja das, was das Wichtigste ist. Kannst du das für dich? Ist das weg?
Absolut. Also das ist wirklich, und das fühlt sich auch so, so schön an, weil ich glaube, das wäre vor wenigen Jahren tatsächlich noch anders gewesen, wenn ich da ganz ehrlich in mich reingehört hätte. Aber ich kann für mich sagen, mein Weg war genau so, genau richtig. Ja. Und ich bin jeden einzelnen Tag dankbar für meine Ausbildung, die ich machen durfte, dankbar für die Arbeit, die ich auch mit den Kindern gemacht habe. Das hat mich so geprägt und das hat mir so viel Chance und Möglichkeit gegeben, über diese Dinge nachzudenken. Erstmal auch überhaupt ein Bewusstsein für diese Dinge zu entwickeln und zu verstehen auch, was das bedeutet für unsere Arbeitswelt, aber auch für unsere Gesellschaft. Mhm. Und natürlich jetzt auch, je länger ich in der Arbeitswelt unterwegs bin, sehe ich auch, wie wichtig es ist, dass wir mehr QuereinsteigerInnen haben, dass wir mehr Leute haben, die vielleicht auch andere Wege gehen und die vielleicht auch dadurch andere Fähigkeiten und andere Perspektiven mitbringen. Mhm. Und da sind wir ganz schnell auch wieder beim Thema Diversität. Da geht es eben um diese Bildungsdiversität, wirklich drauf zu schauen, okay, welche Hintergründe haben vielleicht auch Menschen und wie sehr können wir davon profitieren, wenn vielleicht nicht alle das Gleiche studiert haben oder den gleichen Lebensweg hinter sich haben, sondern eben auch unterschiedliche Perspektiven aus ganz anderen Branchen mit reinbringen. Und ich denke, das ist was wir in der Zukunft noch sehr viel mehr sehen und vor allem auch sehr viel mehr brauchen, weil wir uns gar nicht mehr leisten können, bei den vielen neuen Berufsbildern, die entstehen, immer darauf zu warten, dass es dafür dann ein Studium gibt, sondern weil wir eben sehr stark Menschen brauchen, die dann vielleicht diese Flexibilität haben, aber vor allem, die so stark auch selbst reflektiert sind und im wahrsten Sinne des Wortes wirklich dieses Selbstbewusstsein haben, dass sie sich zutrauen, neue Dinge zu lernen, dass sie sich zutrauen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und dass sie sich zutrauen, eben ihr Potenzial wirklich zu nutzen, auch wenn sie die Dinge vielleicht noch nicht können und noch nicht wissen, wie es geht.
Ich habe eine Sache, bei der ich auch noch so ein bisschen, also du bist ja, man liest ja viel über dich, Gott sei Dank, weil das ja immer positiv ist. So, da titeln die Medien, sie ist die etwas andere Managerin, ne? Und also wir lesen dann immer wieder so Teile davon. Und ich habe mich gefragt, das alles erfordert ja auch einen Mut. Also das ist ja ein offenes Rausgehen mit diesen Themen, das erfordert sehr viel Kraft im Hintergrund. Und ich habe, also ein Medium hat getitelt, im Podcast, also die Außenministerin sozusagen von Microsoft. Und ich habe mich gefragt, kommt das auch durch dieses, Kommt das durch dieses Umfeld? Also hat irgendwann jemand sozusagen bei Microsoft gesagt, Magdalena, solche Leute wie dich, die brauchen wir hier. Und genau das, was du denkst und sagst, das soll auch nach außen. Und hat das so ein bisschen das Ganze ausgelöst? Oder hat sich das wirklich durch deine Persönlichkeit, durch deine Art, mit den Menschen und Medien zu kommunizieren, so ergeben? Und dann warst du auf einmal mittendrin. Und wie das dann so ist, ist es so ein Selbstläufer geworden.
Ich glaube, es war tatsächlich beides. Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist das natürlich ein großer Teil meiner Persönlichkeit, dass ich so bin und dass ich auch, bevor ich zu Microsoft gekommen bin, dadurch, dass ich da eben auch in der Online-Medienbranche selbst gearbeitet habe, viele Kontakte hatte und sehr viel auch diese Netzwerke auch genutzt habe und mir das auch sehr wichtig war. Aber, und das habe ich ja vorher auch schon gesagt, zu der Zeit hatte ich eben noch nicht den Mut, wirklich über meinen eigenen Weg auch so zu sprechen und so offen damit umzugehen, dass ich nicht studiert habe, dass ich kein Abitur habe. Und das hat sich dann eben erst tatsächlich auch durch das Umfeld bei Microsoft so entwickelt, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da Menschen um mich rum, ich habe da ein Team um mich rum, ich habe da vor allem auch Menschen ja auf höheren Positionen, die einfach zeigen, dass sie sehr offen sind, die mir auch signalisieren, dass sie sehr stolz sind, dass ich dort bin und mich einfach immer schon sehr stark auch wertgeschätzt haben für das, was ich tue, auch wenn ich viele Dinge anders tue. Und natürlich, ich glaube, das ist auch total okay, wenn ich jetzt hier nicht unbedingt beschönige, natürlich gibt es immer Menschen, die das vielleicht auch anders sehen. Und auch das ist wichtig, weil das ist dann wiederum ja die Meinungsdiversität, dass es auch Leute geben darf, die sagen, boah, was Lena macht, das nervt mich total, mit der kann ich ja überhaupt nicht. Das ist in Ordnung und das ist vollkommen okay so. Aber ich hatte wirklich bisher immer das große Glück, dass die Menschen, an die ich berichtet habe, meine Chefinnen, meine Chefs, da immer sehr, sehr offen dafür waren, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dass ich auch jetzt in der Personalabteilung in einer Position bin, wo niemand sagt, die kommt ja gar nicht aus der HR-Welt, die versteht es ja gar nicht, sondern wo alle sagen, hey, klar, ich teile mein Wissen mit dir, teil du auch dein Wissen mit mir, die auf mich zukommen und das finde ich unglaublich bereichernd und schön und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir mehr diese Atmosphären schaffen und vor allem auch, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir alle immer Teil davon sind und dass wir nicht Chef oder Chefin sein müssen, um eben auch eine Arbeitsatmosphäre vielleicht verbessern zu können oder verändern zu können, sondern dass wir das alle tun können, ganz egal, auf welcher Position wir sind.
Und zu den Emotionen. Also, wenn wir, das Problem, finde ich, ist ja oftmals, also es ist etwas passiert, es entsteht eine Emotion und dann ist 10.15 Uhr, der Termin geht los. Oder 12 Uhr, ne, das nächste Meeting. Also die Frage ist ja oftmals so, wie schaffen wir das eigentlich, die Emotionen, die dann auch irgendwie so ein bisschen raus wollen oder denen wir uns eigentlich so ein bisschen mit Zeit widmen sollten, wie kriegen wir das hin? Das letzte Interview, was ich gemacht habe, war mit einer Atemexpertin, die hat gesagt, das ist mittlerweile so krass bei ihr. Also sie war sozusagen, sie hat sich die Wimpern getuscht, war auf dem Weg zum Termin, musste sich dann hinsetzen. Da ist eine Welle an Emotionen durch sie durchgeflossen und es geht auch mittlerweile gar nicht mehr anders. Also sie muss sich diesen Moment nehmen, um das dann sozusagen, ne, praktisch selbst zu verarbeiten. Das geht ja jetzt nicht für jeden. Also, ne, wie wir im Job eingespannt sind oder in Familie, im Alltag mit Kindern. Wie ist da, also kannst du mittlerweile, wenn du weißt, das ist jetzt eine wichtige Emotion, kann die in diesem Moment direkt sozusagen sich zeigen? Oder gibt es auch die Momente, wo du sagst, okay, nee, hier gehört es jetzt vielleicht tatsächlich nicht hin, so, ich nehme es mir für später nochmal vor?
Ja, also tatsächlich das Letztere, was du sagst. Ich finde das nämlich ganz wichtig, dass wir auch dafür ein Bewusstsein entwickeln, hat die Emotion jetzt hier gerade den Raum und vor allem hilft mir das jetzt weiter, wenn ich der Emotion jetzt in diesem Moment den Raum gebe. Und manchmal hilft das weiter. Manchmal ist das ganz wichtig, das genau in dem Moment dann auch vielleicht zu zeigen und auch rauszulassen. Aber es gibt eben auch viele Momente, in denen es nicht hilfreich ist und in denen es nicht passend ist. Und ich finde es ganz wichtig, deshalb für sich über den Tag verteilt vielleicht so ein bisschen Inseln zu schaffen. Bei mir ist es zum Beispiel sehr stark morgens, dass ich, obwohl ich kein großer Morgenmensch bin, aber dass ich morgens einfach aufstehe, bevor der Rest der Family wach ist, damit ich so eine Zeit für mich habe. Und dann trinke ich meinen Kaffee, dann schreibe ich ein bisschen Tagebuch, dann mache ich eine ganz kleine Runde Yoga, also alles wirklich sehr low-level. Ich bin ein sehr unsportlicher Mensch, aber ich merke einfach, dass es mir sehr gut tut, diese Zeit mit mir selbst zu verbringen und in der Zeit dann vielleicht eben auch so ein bisschen nachzufühlen und nachzuspüren, wie ist es, was für ein Gefühl habe ich mit dem Tag heute? Habe ich vor irgendwas Angst? Stresst mich irgendwas sehr? Auf was freue ich mich besonders? Und dann möglichst natürlich auch zwischendurch mal in der Pause, sei es eine Mittagspause oder auch nur 5 Minuten. Ich glaube, das ist oft, dass wir das dann größer denken, als es sein muss. Ich mache oft zum Beispiel so 3-Minuten-Meditationen, einfach mit einer App, die ich habe, die ich sehr gerne nutze, wo ich dann einfach sage, okay, so, jetzt 3 Minuten durchatmen. Oder eben auch zu sagen, ich gehe mal einmal ums Büro rum, einfach einmal rausgehen, einmal ein bisschen laufen. Und dann natürlich vor allem auch abends für sich dann zu sagen, okay, jetzt komme ich runter, jetzt schnaufe ich einmal durch, jetzt höre ich vielleicht meinen Lieblingssong, weil der mir einfach gute Laune macht. Mhm. Jetzt setze ich mich 1 Minute hin und schaue mir, auf was bin ich heute stolz, welcher Termin ist richtig gut gelaufen, solche Dinge. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir uns diese Inseln suchen, weil wie du es vorher schon ganz gut beschrieben hast, haben wir natürlich nicht alle die Möglichkeit und die Chance, immer alle Emotionen dann auch genau zu leben und bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren, wenn sie gerade da sind. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch diese Eigenschaft zu entwickeln, zu sagen, okay, ich fühle das, ich weiß, dass das jetzt da ist, aber ich parke das jetzt, weil in dieser Situation, in der ich mich gerade befinde, hilft mir es jetzt nicht weiter.
Und es passt so schön zu diesem Post-Dinner mit den wichtigsten Menschen, nämlich mit mir selbst. Ne? Also da hast du ein Essen gehabt und hast dazu gepostet, Dinner mit den wichtigsten Menschen, also mit mir selbst. Und es sind Leute danach entfolgt. Und da ging es, das sagen wir auch nochmal ganz bewusst, nicht um diese Followerzahlen, weil das ist nicht dein Problem sozusagen, sondern es ging eher darum, warum ruft das noch so eine, also warum scheint das Leute sogar abzuschrecken? Warum ist das etwas, das so, also das ist ja eigentlich, ist das ja ein Satz, also wo, wenn man diesen Satz liest, dann denke ich mir eigentlich, geil, Haken dahinter, so, da ist alles Wichtige ist irgendwie erledigt, ne, also warum ist das noch so? Warum sind da habe ich diese Probleme, wo ich denke, warum sind wir da immer noch, dass Menschen da nicht denken, super, ich will wissen, wie hat sie das gemacht, ich will wissen, wie hat sie das geschafft, dass der wichtigste Mensch in ihrem Leben sie selbst ist. Ja. Ist das Neid dann auch? Was ist das? Ist das Unverständnis?
Vielleicht ist es ein bisschen Neid, vielleicht ist es Unverständnis. Ich glaube, das ist eine Mischung von vielen Dingen, aber vor allem ist es natürlich auch unsere gesellschaftliche Prägung, in der wir vor allem als Frauen natürlich immer sehr dazu sozialisiert werden, uns um alles andere zu kümmern, aber jetzt nicht unbedingt um uns selbst, bitte. Und ja, dass wir natürlich auch solche sozialen Events wie ein Essen, dass das ja immer mit anderen stattfinden muss. Und ich erlebe das öfters mal, dass wenn ich alleine essen oder Kaffee trinken bin, was ich im Übrigen echt gerne mache, ja, dass die Leute gucken und dass man dann manchmal auch so mitleidige Blicke bekommt oder so. Ja. Als ich das Buch geschrieben habe, war ich zum Beispiel ja auch eine Woche alleine im Hotel und da haben die Leute natürlich auch sich wahrscheinlich sonstige Geschichten ausgedacht, was die arme Frau alleine eine Woche im Hotel macht.
Ja, hatte ich auch schon mal. Das ist verrückt, ne? Ich war auch mal eine Woche allein im Urlaub und die Leute sind irgendwie so besorgt, als wäre man, als ob das ganz schlimm wäre. Ja.
Und ich glaube tatsächlich, wir müssen einfach viel mehr darüber sprechen, weil so wie du es gerade beschrieben hast, geht es mir auch und ich glaube, es geht mehr und mehr Menschen so und wir müssen mehr darüber sprechen und mehr auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es nicht heißt, dass ich mich als tollsten Menschen der Welt empfinde und dass es nicht darum geht, dass ich denke, niemand ist es wert, mit mir essen zu gehen, weil ich bin so großartig. Sondern eben zu sagen, ich bin der wichtigste Mensch. Und das heißt nicht, ich bin der tollste Mensch. Das heißt nicht, ich bin der beste Mensch, sondern ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, weil keine Beziehung führen wir so lange wie die Beziehung mit uns selbst und vor allem auch keine Arbeitsbeziehung. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, diese Beziehung auch wirklich gut zu pflegen, auch da immer wieder mal hinzuschauen und hinzuhören und zu gucken, fühle ich mich mit mir alleine gerade gut oder muss ich vielleicht irgendwas an dieser Beziehung mit mir selbst ändern?
Das Buch. Das hast du ja, also es gab zwei Angebote, die hast du erstmal abgelehnt. Beim dritten hast du gesagt, machst du. Also es brauchte so ein bisschen so ein Anrollen. Was hat das jetzt, wo es da ist, weil es ist ja wie, also es war ja auch ein Ritt für dich, das sagst du ja auch in diesem Buch. Was hat es sozusagen nochmal freigesetzt? Was hat es an dem eigenen Umgang mit deinen Emotionen nochmal verändert? Vielleicht auch nicht, aber...
Doch, ganz, ganz viel natürlich. Ja. Also allein diese Schreibphase und auch diese Recherchephase war für mich nochmal ganz wichtig, da wirklich, ja, ein Deep Dive in das Thema nochmal richtig reinzumachen und mich wirklich ganz intensiv auch nochmal mit Dingen auseinanderzusetzen, viele, viele Studien zu lesen und natürlich der Großteil der Studien, die ich gelesen habe, haben es nicht ins Buch geschafft, weil sie vielleicht für mich auch nicht passend waren oder weil sie andere Aspekte beleuchtet haben. Einige Studien haben es ins Buch geschafft, das war mir auch immer ganz wichtig, in jedem Kapitel mindestens auch eine ja, wissenschaftliche Quelle dazu mit reinzunehmen. Und allein diese ganze Recherchearbeit zu machen, das war unfassbar anstrengend. Ich habe viel, viel geweint, auch aus Überforderung an vielen Situationen, weil ich ja anders als Menschen, die studiert haben, die eben auch in der Zeit Bachelor, Masterarbeiten, was auch immer geschrieben haben, das habe ich nie gemacht. Das heißt, für mich war das auch was ich tatsächlich ganz neu lernen musste. Aber ich bin unglaublich dankbar für diese Phase und für diese Zeit. Und vor allem habe ich natürlich auch sehr, sehr viel nochmal über mich selbst nachgedacht, viele Dinge nochmal reflektiert, mich an viele Dinge zurückerinnert. Und das ist eben die Kombination, die ich so finden wollte, dass ich einerseits wirklich persönliche Erfahrungen in dieses Buch mit reinbringe und auch ja Dinge teile, sehr offen und sehr menschlich, aber das dann eben auch immer mit wissenschaftlichen Studien oder Arbeiten eben kombiniere. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Das war ein sehr, sehr wilder Ritt, aber ich glaube, der hat mir nochmal ganz, ganz viel gebracht.
Die letzten drei, Magdalena, damit du nicht zu spät loskommst. Zum einen, ich habe eine ganz, ganz tolle Frage aus deinem Buch mitgenommen, die ich mir ganz fett markiert habe. Und die lautet, bin ich heute ein besserer Mensch zu mir als noch vor einem Jahr? Kannst du das für dich bejahen, auch sozusagen nach diesem ganzen Buchprozess und dieser ganzen Geschichte dazu?
Ein bisschen jein, würde ich sagen. Also grundsätzlich ja, aber ich muss schon sagen, dass ich mich selbst mit diesem Buchprozess, glaube ich, ein bisschen überfordert habe. Das, ja, habe ich vielleicht ein bisschen naiver mir vorgestellt, als es dann am Ende war. Aber so ist das, wenn man noch nie geschrieben hat. Dann denkt man, ach, das kriege ich easy hin. Und ich glaube, da will ich in den nächsten Monaten wieder ein bisschen besser zu mir selbst sein, dass ich mir auch wieder mehr Zeit fürs Schlafen gebe, dass ich mir mehr Zeit eben auch ein bisschen für mich selbst gebe. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ja, ich bin ein besserer Mensch zu mir selbst, als ich es vor einem Jahr war, einfach weil ich gerade in diesem Jahr, gerade in dieser Schreibzeit so viel nochmal über mich selbst gelernt habe, so viel reflektiert habe und glaube ich in ganz vielen Bereichen nochmal ein ganz neues Bewusstsein über mich selbst entwickeln konnte.
Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
Tja, zu viel. Mir würde ganz viel einfallen, wovon wir zu wenig haben. Ich glaube, wir haben zu viel. Zu viel alte Vorstellung davon, wie Arbeit funktionieren muss. Und da würde ich mir wünschen, dass wir einfach das versuchen, mal alles über Bord zu werfen, wirklich den Tisch ganz blank zu machen und zu sagen, okay, wie soll sich das jetzt anfühlen? Weil die Arbeitswelt, in der wir jetzt leben, die ist da einfach seit Jahrzehnten entstanden und es hat sich so viel verändert. Und da würde ich mir wünschen, dass wir vieles davon mal ein bisschen wegkehren und dann gemeinsam neu denken.
Was brauchen wir mehr?
Mehr Gefühl natürlich. mehr Gefühl, mehr Raum für Emotionen und vor allem wirklich mehr Mitgefühl mit uns selbst, damit wir dann auch diese Emotionalität und diese Gefühle für und mit anderen leben können.
Was war das letzte Buch oder vielleicht ein TED-Talk oder etwas, wo du sagst, das hat dich wahnsinnig inspiriert? Also natürlich gerne, ne, in dem Thema, in dem wir jetzt waren, auch im Zusammenhang mit deinem Buch, wo du sagst, das würdest du gerne weiterempfehlen.
Ich bin tatsächlich ein ganz, ganz großer Fan von Brené Brown. Ich glaube, das habe ich im Buch auch an ein paar Stellen genannt. Und für mich war es ein unglaubliches Glück, dass genau in der Zeit, in der ich geschrieben habe, Brené Brown ein neues Buch rausgebracht hat, nämlich Atlas of the Heart, wo sie ganz viele unterschiedliche Emotionen sehr intensiv beschreibt. Das ist auch einfach ein sehr schönes Buch, es ist ein sehr großes Buch, wirklich so ein Coffee-Table-Book, aber auch mit tollen Bildern und mit tollen Beschreibungen. Und zu diesem Buch hatte sie auch eine Serie, die sie eben neu rausgebracht hat. Ich glaube, das war bei HBO, wo die Serie gelaufen ist, wo sie eben auch im Prinzip so Live-Talks über diese verschiedenen Gefühle, die sie im Buch beschreibt, macht. Und dann auch mit ihrem Rechercheteam, also Brené Brown ist ja wirklich schon ganz, ganz lange eine der Koryphäen in der Wissenschaft, was diese Themen betrifft, und eben auch mit ihrem ganzen Team dann immer wieder auch diese Dinge beschreibt. Und das war für mich wirklich, ich kann es fast gar nicht beschreiben, wie sich das angefühlt hat, aber zu wissen, Brené Brown ist genau auch gerade da, wo ich mich mit den Themen, mit denen ich mich so beschäftige, und ich kann wieder, wie schon so oft, auch auf ihre Recherchen mit zurückgreifen und mir das anschauen und vor allem aber da ein Mensch zu sehen, der so sehr Mensch ist, obwohl sie wirklich eine der anerkanntesten Wissenschaftlerinnen in den USA ist, das ist für mich wahnsinnig schön.
Toller Tipp. Und wir schließen mit tollen Worten von dir. Emotionen sind etwas höchst Individuelles, deshalb gibt es hier nicht den einen richtigen Weg. Aber wenn wir uns alle nur ein Stück bewusster über uns selbst werden, wenn wir zumindest ab und zu Mitgefühl mit uns haben, wenn wir zu dem einen oder anderen Termin Empathie mit einladen, dann können wir all diese kleinen Veränderungen einen großen Wandel anstoßen. Magdalena, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das tolle Interview und vielen Dank für dieses wahnsinnig tolle Buch Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind, was wir sehr, sehr, sehr von Herzen empfehlen. Du siehst hier, guck
mal. Oh, wie toll. Dein kleinen Tausendzettel hier. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Simone.
Vielen Dank. Das war die Folge mit Magdalena Rogel. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde, das war ein ganz wunderbares Gespräch, aus dem man sehr, sehr viel mitnehmen konnte. Und ich danke Magdalena nochmal für ihren sehr offenen Umgang mit dem Thema Emotionen und ihren ehrlichen Einblick ins berufliche und private Leben. Ich empfehle euch sehr das Buch Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Es ist ein sehr, sehr schönes Lesebuch mit sehr, sehr viel Recherche, Studien und Inhalten, inspirierenden Links und Verweisen auf TED-Talks. Aber es ist auch, weil es unter jedem Kapitel so eine Art Zusammenfassung, einen wichtigen Satz oder eine Übung gibt, eine Art Arbeitsbuch. Und damit finde ich perfekt für unter den Weihnachtsbaum als Geschenk für Freundinnen, Mütter, Schwester, Männer, Freunde, also eigentlich für jeden. Viel Spaß beim Üben des Mitgefühls, vor allem auch des Selbstmitgefühls, und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Schaut auf www.personalitymac.com vorbei und vielleicht interessiert euch ja auch unser neues Abo, das Steady-Abo, wo ihr für 6 Euro im Monat ganz, ganz viele tolle Inhalte von uns, unter anderem Coaching-Videos und Yoga-Klassen bekommt. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.